Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Heute spreche ich mit einer Frau, die nicht nur einen beeindruckenden beruflichen Werdegang hat, sondern auch eine ganz persönliche Rolle in meinem Leben spielt. Denn sie ist meine Physiotherapeutin seit meiner Skiverletzung vor kurzem. Julia Wolf hat ihre Karriere als Masseurin begonnen, sich anschließend zur Physiotherapeutin weitergebildet und ihre Expertise sogar zweimal bei den Olympischen Spielen eingebracht. Sie arbeitet mit Leistungssportlerinnen auf höchstem Niveau und genauso wie mit Menschen wie mit mir. In diesem Interview sprechen wir darüber, was sie aus Leistungssport in die Arbeit mit ihren Patientinnen mitnimmt, wie dieses Wissen Therapie effektiver, nachhaltiger und verständlicher macht und warum Spitzenmedizin nicht nur Profisportlern vorbehalten sein sollte. Außerdem widmen wir uns einem hochaktuellen Thema Skiverletzungen, weil es auch vor allem gerade mein großes Thema ist und auf das freue ich mich jetzt ganz besonders und ich darf dich jetzt ganz herzlich bei uns begrüßen. Danke für dein Kommen, liebe Julia.
Vielen Dank für die Einladung.
Julia, klär mal vorweg, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist, dass er total individuell ist, dass du jedes Mal neue Menschen kennenlernst, zwar vielleicht mit einem ähnlichen Beschwerdebild, aber jeder Körper ist so individuell, dass man sich immer wieder ganz neu auf den Körper und auf den Menschen einlässt und eigentlich durch das die Ziele wieder neu formt und auch die Therapie jedes Mal individuell gestaltet wird. Das ist eigentlich ganz, ganz besonders.
Sehr spannend. Und Julia, wann war denn bei dir dieser Moment, dass du gesagt hast, du möchtest Physiotherapeutin werden? Ist in deiner Familie schon irgendwer Physiotherapeut gewesen? War es die eigene Verletzung oder was war es bei dir?
Also von der Familie eigentlich gar nicht, bei uns sind eigentlich alle Pädagogen. Mhm. Also das heißt, wir haben schon die soziale Komponente in der Familie auf jeden Fall vertreten. Aber bei mir ist, ich bin als Neurodermitis und schweres Allergiebaby auf die Welt gekommen. Okay. Und habe dadurch mit meiner Mama, weil die hat halt da die meiste quasi Care-Arbeit für mich übernommen, sehr, sehr viele wirklich medizinische, alternativmedizinische Wege. Wir haben ganz, ganz viel probiert, wo jetzt zwar Physiotherapie per se jetzt nicht so Thema war, aber einfach die Medizin. Und dadurch habe ich dann eigentlich schon sehr bald eigentlich für mich entdeckt, dass ich ganz gern irgendwas machen möchte, wo ich Menschen hilft und vor allem auch im medizinischen Beruf. Und weil ich selber dann so sportinteressiert war und auch in Sportgymnasien war, ist mir dann eben der Beruf, weil dann habe ich überlegt, wie ich Krankenpflege machen. Medizin habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen ein langes Studium, da habe ich mich ein bisschen abschrecken lassen. Aber dann bin ich ja Physiotherapeutin.
Wobei die Jahre, die du jetzt in deine Ausbildungen investiert hast.
Genau, hätte ich Medizin auch schon machen können, genau, aber das war mir vorher noch nicht so bewusst. Ja, ja. Aber deswegen war eigentlich dann schon im Jahr, eigentlich mit 14, 15 habe ich mir dann schon gedacht, Physiotherapie war ein Job, der was mich auf jeden Fall interessieren würde.
Und du hast ja jetzt auch nicht unbedingt diesen klassischen Weg, glaube ich, zur Ausbildung gemacht, sondern vielleicht möchtest du da junge, motivierte abholen, dass wenn der Weg nicht immer geradlinig ist, dass man es trotzdem angehen kann.
Ja, ich bin eben wirklich mit mehreren Umwegen zu dem gekommen, wo ich jetzt bin. Ich habe mit 17 die Schule abgebrochen, weil ich nämlich in Englisch sitzen geblieben bin und dadurch eine Klasse verlassen habe, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und ich bin auch ein älterer Jahrgang und war dann eben, wo ich sitzen geblieben bin, schon eher die Ältere und habe mich einfach auch in der Klasse dann nie so ganz integriert. Und auch für das habe ich mir gedacht, ich verliere jetzt eigentlich sehr, sehr viel Zeit, wenn ich da jetzt die Klasse wiederhole. Und habe mich dann relativ bald einfach informiert, was es noch für Wege gibt. Weil vorher ist eigentlich so der klassische Weg, du machst Matura und dann studierst du Physiotherapie. Und dann bin ich glücklicherweise draufgekommen, dass man in Österreich ja sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, wie man einfach an sein Ziel kommt. Und habe dann einfach das Modell Lehre mit Matura kennengelernt, Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung. Und bin dann auf den Verwandtenberuf Massage gekommen. Und das hat mich auch schon immer interessiert. Und habe dann wirklich im Semester eigentlich mit einem positiven Zeugnis dann eigentlich entschieden, ich brich ab. Und habe mich dann zu einer Massagelehre entschieden.
Wie war das für deine Eltern? Die sind ja Lehrer.
Ja, man muss eben dazu sagen, mir ist damals, ich glaube pubertierend psychisch nicht immer ganz so, weil ich mich auch selber einfach nicht so wegen habe. Und sie haben dann eigentlich schon gesagt, Julia, du musst jetzt irgendeine Entscheidung treffen. Ja. Und nachdem ich dann gesagt habe, ich triff diese Entscheidung, sind sie dann auch 100% hinter mir gestanden und haben das dann auch voll unterstützt.
Ja, dann hast du die Ausbildung zur Masseurin gemacht, gell?
Genau.
Und wie war das? Also, Wie war das, wie du dann gesagt hast, so, ich mache das, Schule, du hast ja plötzlich dann die Schule gehabt, du hast praktische Stunden leisten müssen und trotzdem irgendwie der Leistungssport, die Ausbildung zur Physiotherapeutin, also wie waren da deine Steps dann?
Ja, genau, also bei mir war eigentlich dann ein sehr intensiver Weg, also das heißt, im Nachhinein denke ich mir immer, Schule war für mich recht anstrengend, ich habe aber dann den Weg gewählt mit 40 Stunden arbeiten und immer nebenbei lernen. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich nur jeden auch wieder ermutigen, trotzdem, wann die Schule vielleicht nicht der richtige Weg ist, sie umzuorientieren, weil bei mir war eigentlich dieser Push, dass ich in der Arbeit so viel Spaß gehabt habe, obwohl ich 40 Stunden tätig war und am Abend noch quasi mit dem Matura-Kurs oder am Wochenende den medizinischen Masseurkurs gesetzt habe, habe ich das alles unterkriegt. Mhm. Natürlich habe ich in der Zeit sehr stark die sozialen Kontakte vernachlässigt. Sprich, es waren einmal 3 Jahre, wo ich einfach wirklich zwei beste Freunde gepflegt habe, aber jetzt keine oberflächlichen Freundschaften, weil die Zeitressource nicht da war. Aber deswegen, ich war eben von Lehre zu eben dann medizinischen und Heilmasseur und Sportmasseurausbildung. Und dann habe ich eigentlich erst die Physiotherapie gemacht und ich bin da schon so im Olympiazentrum dann in Oberösterreich drinnen gesteckt.
Wie kommt man ins Olympiazentrum? Das ist ja jetzt auch nicht, dass man sich dort bewirbt und einen Platz kriegt
gleich. Nein, das ist eigentlich wirklich nicht so, weil die kriegen ganz, ganz viele Bewerbungen. Eigentlich, glaube ich, rutscht da jeder ein bisschen fast rein, muss man sagen. Und bei mir war das sicher der Werdegang, weil ich in Linz in der Hohenauer Straße im Borg war und da gibt es diesen Leistungssportzweig auch. Okay. Und ich habe den normalen Sportzweig gemacht und in der Parallelklasse waren ja dann die Leistungssportler. Und den Lehrberuf, den was ich eben gestartet habe, habe ich auch bei einem ehemaligen Leistungssportler gemacht, bei einem Rennradfahrer. Ah, okay. Und das war eben auch eine Gemeinschaftspraxis von Masseuren, wo eben ein Judoka tätig war, der was eben früher Judo-Karriere gemacht hat und dann Masseur geworden ist. Und ein Rennradfahrer, der was eben dann eben Masseur geworden ist. Ja. Und so bin ich durch meine Lehre schon sehr, sehr schnell in Berührungspunkte von Leistungssportler vom Olympiazentrum eben in Oberösterreich gekommen. Und dann war damals der Heeressportchef, der war auch bei mir schon in der Lehre massieren und der hat dann gesagt, Julia, willst du nicht irgendwie ein bisschen bei uns oben auch was machen? Und so hat das eigentlich so Step by Step gestartet, dass ich eigentlich neben der beruflichen Tätigkeit in der Gemeinschaftspraxis eben schon für die Kunstturner raufgefahren bin. Dann bin ich für die Judoka für ein paar Stunden raufgefahren. Dann sind nur die Leichtathleten dazu gekommen. Und irgendwie bin ich da immer mehr Stunden im Olympiazentrum schon gewesen. Und dann hat mich eben damals der Chef, also der Landessportdirektor damals eben dann gefragt, ja, ob ich nicht bei Erna eigentlich als Masseurin anfangen möchte. Und so habe ich dann quasi ganz darauf gewechselt ins Olympiazentrum.
Von welchem Jahr sprechen wir da?
Das war 2010.
Okay, und dann war das ja noch nicht genug und dann hast du gesagt, jetzt mache ich da nur die Physiotherapie.
Genau, Ausbildung dann war ich dort eben als Masseurin tätig. Ich war bei den ersten Olympischen Spiele in Rio 2016 nur als Masseurin eben mit, bin aber da schon parallel in der Ausbildung für Physiotherapie gesteckt. Und habe dann eigentlich eben als Physiotherapeutin auch noch immer ein paar Stunden im Olympiazentrum behalten, habe aber da dann schon selbstständig in einer Gemeinschaftspraxis für Physiotherapeuten ins Physiozentrum Linz von einem Kollegen von Feilmeier Markus gewechselt und bin aber immer mit ein paar Stunden im Olympiazentrum geblieben, bis jetzt zur Geburt von meiner Tochter, wo ich jetzt gerade quasi karenziert bin im Olympiazentrum.
Genau. So, jetzt einmal nur zu diesen Olympischen Spielen. Ich kenne noch niemanden, der dort war, beziehungsweise dort gearbeitet hat. Also bis 2016 warst du in Rio mit dabei und die zweiten Olympischen Spiele, wo du mit warst, wann war das?
Das war Tokio, genau.
Wann war das?
Das war 2021.
2021, so. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast da einen Sportler gehabt oder Sportlerinnen, mit denen du mitgefahren bist. Wie funktioniert da dieser Alltag als Masseurin bei den Olympischen Spielen?
Genau, also 2016 war das eben so, weil ich so viele Athleten von Oberösterreich eigentlich betreut habe. Muss ich wirklich sagen, das ist noch immer was, was ich sehr, sehr wertschätze. Die haben sich damals beim Olympischen Komitee eben sehr, sehr eingesetzt, weil ich war jetzt nicht automatisch nominiert. Ich war ja noch sehr jung, ich war 26 Jahre damals. Und die haben Briefe geschrieben und wirklich Mails, Sammelmails und haben sich da komplett eingesetzt, dass sie mich als Therapeutin mitnehmen können. Das war eigentlich quasi, die haben sich da über das System, weil normalerweise ist man in so Pools drinnen.
Ah, okay.
Und so bin ich dann eigentlich als Quote quasi mitgenommen worden, weil sie so viele oberösterreichische Athleten und Athletinnen eingesetzt haben, dass sie mitgenommen wird. Das war wirklich eine sehr große Ehre, dass sie
da. Ich habe gerade Gänsehaut, dass du Zeit für mich hast, mich zu behandeln. Wow, das habe ich nicht gewusst. Wow,
super. Ja, das war ganz, ganz besonders damals, weil das war eigentlich gar nicht so einfach, dass ich da mitgenommen worden bin. Der Alltag dort ist Ja, eigentlich sehr, sehr
schön. Wie viel vorher fliegt man dorthin? Also
In dem Fall sind wir eben ungefähr eine Woche vorher angereist. Mhm. Das ist aber auch jedes Mal unterschiedlich, weil normalerweise, das heißt, ich war jetzt ja in 2016 eben mit für die oberösterreichischen Athleten eigentlich in erster Linie und sonst fährst du eigentlich mit einem Verband mit. Mhm. Also das heißt, oft fahren ja eben Physiotherapeuten oder Masseure mit, die was an Verband betreuen. Mhm. Das heißt, sprich, die was schon sonst die 4 Jahre mit einer bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften sind und dann natürlich bei den Olympischen Spielen auch ihre Athleten betreuen. Mhm. Und ich bin da eben ein bisschen früher eben angereist und sonst ist es eben auch, dass welche direkt kurz davor, weil das ist eigentlich athletenabhängig. Mhm. Manche, die wollen sich mehr akklimatisieren dort und auch schon die Zeitzone und andere sagen wieder, nein, eher nicht. Das ist sehr individuell und wird einfach von Athlet zu Athlet ein bisschen mit dem Verband bestimmt.
Mhm. Spannend. Und ja, so, was ist das, was da was beeindruckt dich dort von den Athleten körperlich und mental? Ich meine, das muss ja eine völlige Ausnahmesituation sein. Die müssen topfit sein, aber auch im Kopf so stark. Was ist da dein Job, dass du das eigentlich irgendwie unterstützen kannst?
Also ich muss eben sagen, die Leistungssportler sind für mich alle ganz spezielle Charaktere. Das sind für mich alles Ausnahmemenschen, die was einfach wirklich mental extrem stark sind und einfach auch so leistungsfähig und vor allem diese Disziplin, was die immer an einen Tag bringen, das hat mich immer schon fasziniert und der mir gepusht, dass er sicher ich nicht einen klassischen normalen Berufswerdegang leben möchte, weil ich einfach so beeindruckt bin von denen. Und ja, dort trifft man einfach wirklich nur starke Persönlichkeiten. Und ich als Therapeutin bin eigentlich dort als Mädchen für alles eigentlich ist man dort. Du bist schon in erster Linie natürlich als Physiotherapeutin oder als Masseurin mit, aber eigentlich ist es, weil du über jahrelange Betreuung ja schon so eine persönliche Beziehung mit denen aufbaust, ist es, glaube ich, in erster Linie, dass sie einfach gerne eine Vertrauensperson dabei haben. Weil du, glaube ich, eben durch das, dass du dir ja teilweise 2 bis 4 Mal in der Woche therapierst, einfach schon ein bisschen ein freundschaftliches Verhältnis sich halt endlich entwickelt, haben sie einfach das Vertrauen. Und deswegen, es ist ja keiner verletzt bei Olympischen Spielen. Das heißt, die sind topfit an dem Tag. Das heißt, eigentlich bist du ja nur für die Prävention und eigentlich für die trotzdem auch wahrscheinlich mentale Unterstützung oder halt einfach für das Team einfach mit. Genau, und wann dann natürlich was passiert, dann brauchst du halt die Fachexpertise natürlich eben, da haben wir Mediziner dann auch mit und dann halt Physiotherapeuten, ja.
Und gibt es irgend so einen Moment, der dir von den beiden Olympischen Spielen, wo du warst, der das so in Erinnerung geblieben ist, das einfach für dich so ein Bild ist, das einfach ein Wahnsinn war?
Ich würde nicht einmal sagen, ein Bild. Es war einfach so besonders, die Athletinnen, es waren fast eben Athletinnen, die mehreren, einfach live dort bei den Peak an einer Karriere eigentlich zu sehen. Und ich muss auch sagen, ich fieber da immer komplett mit und muss eigentlich dann auch immer auch emotional mit weinen, weil das gar nicht anders geht, weil ja, du freust dich so über einen Erfolg, du leidest aber auch total mit einer Niederlage. Also deswegen, es war nicht ein Moment, es war einfach, glaube ich, überhaupt die Summe.
Aber wie ist es dann, wenn du wirklich so eng dort bist? Gab es da Goldmedaillen? Ich weiß ja gar nicht mehr.
Oder ja, gab es. Also 2016 gab es nur eine im Segeln. Mhm. Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel bei Olympischen Spielen gefeiert wird, also das ist ja Ausnahmezustand im Austria-Haus. Also da, aber da wird eben alles gefeiert. Es werden nicht nur die Medaillen, die werden nicht spezifisch, aber eben in dem Austria-Haus, da wird halt schon immer wieder gefeiert. Aber
dass man dabei ist einfach auch. Das ist für die Städte-Olympia. Genau, dabei sein ist alles.
Dabei sein ist alles, aber man muss eben sagen, im Hintergrundwissen ist es ja so, es hat ja jede Sportart zu einem anderen Zeitpunkt einen Bewerb. Das heißt, man stellt sich das vielleicht von außen so vor, dass ja jeder Athlet da immer feiern kann, aber es können ja nur die feiern, die was halt Sachen halt schon erledigt haben. Genau, und die anderen sind ja nur in der kompletten Konzentrationsphase, weil die
also
ja
das noch heißt, Leistungssportler würden niemals vor einem wichtigen Termin fortgehen.
Nein, das geht nicht zumindest aus. Nicht bei den Olympischen Spielen. Es ist schon der Leistungssport ganz, ganz viel Verzicht. Ja. Also da sieht man, man kann einfach wirklich nie alles in einem Leben haben, sondern man muss halt einfach, wenn man gewisse Sachen erreichen will, auch einen Verzicht leben.
Mhm. Und ja, spannend. Ja, genau. Ganz, ganz spannend. So, jetzt haben wir total viel über Leistungssport gesprochen. Jetzt wäre für mich eigentlich auch noch ganz interessant, was nimmst du jetzt aus dem Leistungssport für deine unter Anführungszeichen normalen Patienten mit, ja, die ja wirklich oftmals Verletzungen haben. Also ich bin ja gerade eine davon. Genau. Wie läuft denn das ab? Also was denkst du, was kannst du aus dem, also eben für deine Patienten mitnehmen, vielleicht wo man vielleicht Patienten nur mehr pushen kann. Gibt es da sowas? Oder?
Also ich finde eben genau diese mentale Stärke von den Leistungssportlern oder einfach, dass man den Patienten einfach schon, weil normalerweise, wenn irgendein Trauma passiert und sich ein Patient verletzt, wird er auch komplett aus seinem Alltag gerissen. Mhm. Ja? Und oft macht dann das ja auch dann mental meistens fertig. Und das ist schon was, was ich vom Leistungssport einfach mitnehmen kann, dass ich die Menschen, glaube ich, einfach wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt so und einfach dieses Aufbauen und mit Erna dann einfach wieder wachsen in dem Reha-Prozess, weil oft sind halt einfach schwere Verletzungen, nicht mal da therapieren wir jetzt dreimal, sondern das sind halt auch Patienten, die was du teilweise dann ein Jahr begleitest, bis sie wieder back to sport zu ihrem Ziel quasi kommen. Und das hat mir schon sehr geholfen, dass man einfach da die Leistungssportler ja auch in einer Niederlagen eben erlebt und das kann ich, glaube ich, auf die Patienten jetzt ganz gut eigentlich ummünzen, dass ich sie abhole, wo sie gerade sind, und sie bestmöglich da unterstützt, dass sie halt einfach da wieder an ihr Ziel, weil du brauchst eine Zielsetzung und dann, glaube ich, ist auch der Mensch bereit, für sein Ziel ja wieder zu arbeiten und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass auch der Patient sein Ziel formt, was möchte er wieder erreichen nach der Verletzung.
Wie gehst du mit Patientinnen um oder Patienten, ich weiß nicht, ob du solche überhaupt in deiner Ordination hast, schauen wir mal, wie es bei mir läuft, bei mir ist ja die Verletzung noch relativ frisch, jetzt bin ich ja noch gerade sehr motiviert, dass das einfach wieder gut wird und ich trainiere auch viel, aber ich glaube, dass bei meiner Verletzung wahrscheinlich irgendwann so dieser Punkt kommen wird, wo ich vielleicht diesen Hänger habe. Passiert das öfters bei normalen Patienten als wie bei Leistungssportler oder wie erkennst du das als Physiotherapeutin, wo du weißt, du musst jetzt vielleicht nachhacken, dass sie da wieder was tut?
Öfter würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, weil ja die Leistungssportler so extrem an einem finanziellen Druck dann eigentlich hängen. Mhm. Aber in dem Punkt kommt eigentlich wirklich fast jeder einmal, dass er eigentlich dann eben sagt, mich freut es auch nicht mehr Therapie machen oder ich lasse das alles jetzt. Wir Physiotherapeuten sind dann zwangsweise ein bisschen, dass wir in die psychotherapeutische Schiene eben da rutschen. Wenn ich merke, das ist zu viel einfach in dem Bereich, versuche ich ja wirklich, weil ich selber jetzt dann auch durch meine Lebensgeschichte auch da Erfahrungen schon gehabt habe, die Menschen zu motivieren, dass sie auch auf dieser Ebene ein bisschen was arbeiten, weil Körper, Geist und Seele ist immer eins. Und ja, das ist eigentlich dieser Punkt, aber ich habe es bis dato, glaube ich, immer ganz gut geschafft bei den Patienten, mit denen ich geblieben bin. Und sonst, es gibt ja manchmal den Punkt, wo man als Therapeut merkt, okay, jetzt kann ich mit dem Patienten nicht mehr arbeiten, aus welchen Gründen auch immer.
Und wie eine Beziehung eigentlich, genau, weil es ja eine Beziehung ist.
Es ist eine Beziehung. Genau, es gehen zwei Menschen ja wieder eine Beziehung miteinander ein. Und dann bin ich Gott sei Dank jetzt auch schon über die letzten Jahre und meinen ganzen Arbeitswerdegang einfach so weit, dass ich sage, wenn ich da an dem Punkt bin und ich kann den Patienten jetzt nicht mehr mental pushen, dass ich in dem Prozess, wo ich im Reha-Prozess mit ihm stehe, weiterkomme, dass ich eigentlich dann vielleicht überlege, welcher Kollege, Kollegin, weil ich da Gott sei Dank auch schon ein großes Netzwerk habe, könnte dann zu dem Patienten passen. Und tue sogar eigentlich dann mit dem Patienten so eine Überleitung zu einem Kollegen oder Kollegin eigentlich dann vorbereiten sozusagen.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich glaube eben, dass es nicht immer passen muss. Ja? Es gibt ja auch Masseure, die passen besser zu einem als andere. Und in der Physiotherapie, denke ich mal, ist es genauso. Ich meine, ich glaube, bei der Physiotherapie oder manche Patienten verstehen das ja, glaube ich, auch oft miss. So, wenn man in die Physiotherapie kommt, dann denkt man so, okay, jetzt wird das Bein ein bisschen massiert und man wird ein bisschen also gestreichelt. Und dann, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du wieder trainieren musst. Und ich glaube, das ist dann für manche oft so ein schwieriger Übergang. Also bei mir ist es ja gerade so, ich möchte jetzt unbedingt wieder was tun, weil ich jetzt eben seit fast einem Monat nichts tun darf. Und ich glaube, da ist es einfach spannend, wie man vom Typ her ist.
Ja, weil du hast definitiv die einen Patienten, die was man eher bremsen muss, weil die möchten ja schon um einiges mehr machen und weil sie das Wissen nicht haben, dass sie jetzt bei der Verletzung zum Beispiel nicht gleich, musst du die bremsen und sagen, du darfst jetzt in dieser Phase der postoperativen Geschichte jetzt noch nicht das Knie zum Beispiel so belasten, jetzt wie bei dir zum Beispiel, wenn man jetzt genau Meniskusnaht hernimmt, ja, da ist einfach ganz wichtig, in die ersten drei Wochen darf da noch nicht voll belastet werden, ja, und da darf auch nur passiv und noch nicht mit eigenem Körpergewicht gearbeitet werden. Und da muss man natürlich den Patienten bremsen, weil sonst die Naht wieder einfach aufplatzen kann und dann eigentlich das Operative dann eigentlich nicht funktioniert hat. Mhm. Und andere Patienten muss man halt wieder sehr, sehr pushen, weil genau wie du das ansprichst, die lieben genau diese passive Phase, wo einfach der Therapeut für sie arbeitet, aber wo es dann eben in die aktive, wo das auch sehr gefragt ist, dass eigentlich auch der Patient sehr brav seine wirklich Übungen und Aufgaben, was er vom Physiotherapeuten bekommt, macht, dann muss man den wieder sehr pushen, weil sonst kommt man halt auch nicht zu dem Erfolg.
Ja, ja, schauen wir mal, wie unsere Reise weitergeht. Ich hoffe, du leitest mich mal nicht weiter.
Hätte jetzt einmal nicht vor.
Aus deiner Erfahrung aus, ich meine, Physiotherapie ist ja jetzt meistens mit Schmerzen verbunden. Was hast du da für Wahrnehmung? Gibt es Menschen, die total schwer damit umgehen können? Oder wie individuell ist Schmerz tatsächlich? Was würdest du sagen?
Boah, Schmerz ist sehr, sehr individuell und vor allem, es ist ja wirklich, diese Schmerzgrenze ist bei jedem auch sehr, sehr unterschiedlich. Und da muss man wirklich, ich glaube, dass die jahrelange Arbeit sehr, sehr dienlich, dass man da auch mehr Gefühl dafür kriegt, ob jetzt einfach Menschen gewisse Strategien auch wirklich haben, da waren wir wieder von der psychologischen Ebene eigentlich, warum sie gewissen Schmerz mehr aushalten oder wie bei anderen. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil da sind wir wieder beim Individuellen. Nur weil der eine jetzt, nehmen wir halt jetzt eben skiverletzungstechnisch, haben wir ganz viel Kreuzband-Meniskus-Geschichten. Grundsätzlich schaut das ja nach einem selben Thema aus. Jeder hat ein vorderes Kreuzband. Ja. Aber dennoch ist ja jeder Mensch unterschiedlich einfach abzuholen. Weil der eine hat so eine hohe Schmerzgrenze, der hat zum Beispiel überhaupt kein Vertrauen. Mit dem musst du so viel einfach wieder Vertrauen quasi erarbeiten. Und bei einem anderen, der ist jetzt wieder gar nicht so, der startet gleich wieder durch. Mit dem kannst du halt gleich viel schneller einfach wieder in Übungen starten. Es ist ja sicher, ob wer vorher schon mal Sport gemacht hat oder nicht, ob er eine gewisse Körperwahrnehmung auch hat.
Du hast es jetzt eh gesagt, aktuell haben wir total viele Skiverletzungen und die sind meistens mit dem Knie verbunden. Oder ist es nur, weil ich gerade betroffen bin, dass ich das Gefühl habe, dass es so viele Skiverletzungen gibt? Aber warum ist denn gerade das Knie beim Skifahren so betroffen? Hast du eine Idee? Es trifft ja die Profisportler genauso wie die Breitensportler.
Genau, also man muss jetzt schon sagen, beim Skifahren, ich selber lebe ja diesen Sport auch sehr, sehr gerne und habe auch selber bin Skilehrerin eben und auch Snowboardlehrerin. Und wir haben schon damals in der Ausbildung eigentlich statistisch eben überlegt, ob es eben das Knie eben mehr im Skifahren im Vergleich zu anderen Sportarten betrifft. Und ja, tendenziell ist es so, weil einfach auch das Material viel aggressiver ist. Und was ich eben glaube, dass Skifahren, wir lernen das schon als Kind. Ja? Und da lernt man die Technik und wir wissen dann, wie wir eben Skifahren. Und dann macht eigentlich keiner oder ganz, ganz wenige eine ordentliche Vorbereitung zum Skifahren. Das heißt, wir wissen ja, wie Skifahren funktioniert, wir fahren dann in den Skiurlaub und haben kein ordentliches Krafttraining davor gemacht. Und das Knie ist eigentlich dann das Leidtragende, weil eben Sprunggelenk ist ja fix eigentlich verankert im Skischuh. Ja. Die Hüfte ist meistens da jetzt eben auch nicht so betroffen und wenn einfach dann die Fliehkräfte wirken und wir eben dann wirklich eine Beuge und Rotation meistens haben, dann ist einfach das Knie leidtragend und es reißen halt die Bänder. Ja. Und da muss man auch sagen, man könnte halt wirklich das Risiko ein bisschen heruntersetzen. Es ist aber, man ist nicht gefeit, wenn jetzt ein wer zusammenfährt, wie jetzt zum Beispiel bei dir der Fall. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein ordentliches Krafttraining mache, kann man schon die Knie- und Skiverletzungen ein bisschen vorbeugen, weil ja die Muskulatur das Gelenk nur ein bisschen mehr schützt.
Bei mir ist es ja aufgrund meiner Verletzung, ich habe mir ja meinen Meniskus verletzt, mein Kreuzband, war es ja jetzt eigentlich nur möglich, eine Operation zu machen. Es gibt aber Unfälle im Knie, wo man nicht zwingend eine Operation braucht, wo man sich die Seitenbänder einreißt, vielleicht nur eine kleine Meniskusverletzung hat. Und da ist ja dann auch die Empfehlung, in die Physiotherapie zu gehen. Wie ist denn da der Ablauf? Ich meine, bei mir, wir zwar sehen uns wahrscheinlich das nächste Dreivierteljahr sehr viel noch, weil ich das eben auch so ordentlich machen möchte. Aber wenn du eine leichtere Verletzung hast, wie ist denn da das Prozedere? Gehen wir mal nicht immer davon aus, dass es ganz, ganz schlimm ist.
Ja, genau. Also da ist eigentlich auch, meistens verschreibt dann eh der Arzt eben Physiotherapie, weil du einfach wieder das Gelenk per se verliert durch den Sturz, ja einfach auch ein bisschen an Stabilität meistens. Und da ist einfach dienlich, dass man wieder ein Stabilitätstraining macht und auch ein Krafttraining und einfach auch, dass der Körper das wieder ansteuern kann. Weil das ist auch oft, man hat, wenn man einen Sturz hat, so eine Schutzmantelspannung, der Körper zieht sich zusammen. Wir haben dann trotzdem im Kopf ja quasi das Mentale, wir haben jetzt ein Trauma erlebt. Und für das ist es sehr, sehr dienlich, dass man da eben die Therapie eben hat, wo man angeleitet wird und einfach an der Therapeut bei der Hand nimmt und eben da das wieder alles anleitet. Und da braucht man halt dann vielleicht nicht so intensiv Therapie. Und es ist ja immer, wie sehr macht wer was zu Hause. Das ist eigentlich auch das. Manche Patienten bestellt man sich halt ein bisschen öfter lieber in die Praxis, weil sie halt zu Hause sehr, sehr wenig umsetzen, was man einer sagt. Und bei anderen, da kann man sich jetzt sehr verlassen. Weil da sagt man, du, wir sehen uns jetzt mal 14 Tage, 3 Wochen nicht. Und du weißt, der erledigt das, was du ihm mitgegeben hast. Und schaust einfach dann nach 3 Wochen, was hat sie schon getan. Und was können wir neue Inputs eben geben?
Ja, also das war jetzt schon mal sehr, sehr spannend. Ja. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, du bist ja jetzt nicht nur Physiotherapeutin. Du hast ja ein Therapiezentrum aufgebaut, wo Menschen hinkommen können, die nicht nur verletzt sind, sondern die auch einfach in ihrem Sport besser werden wollen oder sich was Gutes tun wollen. Vielleicht möchtest du da den Hörerinnen und Hörern auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie wichtig vielleicht dieses regelmäßige Sportbetreiben ist und was ihr unterstützend in euren Therapieräumlichkeiten machen könnt und vielleicht auch den Einfluss von Massagen auf den Sport für sportliche Menschen, wenn man sie regelmäßig massieren lässt.
Genau. Ja, ich habe eben jetzt das Place to Be Physio and More ins Leben gerufen und da sind wir eben gerade mitten noch im Aufbau. Und aktuell sind jetzt nur Physiotherapeuten und Masseure dort tätig. Aber ich hätte halt in der Zukunft schon noch gern eben Berufsgruppen wie eben Psychotherapeuten oder die was Mentaltraining eben auch machen, weil ich eben dieses ganzheitliche und diese präventive Arbeit einfach sehr, sehr wichtig finde. Ich selber bin einfach ein absoluter Fan von Prävention, weil alles, was du halt davor schon machst, hast du eben. Das Risiko auf Verletzung sinkt und auch natürlich, wir dürfen nicht vergessen, wir haben Gott sei Dank alle sehr gute Chancen, dass wir sehr, sehr alt werden. Und was wirklich wissenschaftlich schon stark belegt ist, dass man einfach der Muskelabbau, der wird definitiv stattfinden. Und alle Menschen, die was eigentlich kein Krafttraining machen, dürfen nicht vergessen, dass es einfach wirklich später im Alter eine Konsequenz haben wird. Und das heißt, je früher man zum Beispiel ein Krafttraining sieht, wie ich vergleiche es immer mit Zähneputzen. Da haben wir eigentlich schon, man lernt eben im Kindergarten, kommt die Zahnfee und tut dann auch eine Zahnputztante eigentlich ist es ja, und lernt uns eigentlich, wie wichtig es ist, dass man die Zähne präventiv pflegen, damit der Zahn nicht kaputt wird. Bei Gelenke, witzigerweise, haben wir das irgendwie nicht. Und da ist es aber genauso wichtig. Also das heißt, alles, was wir jetzt nicht an Mobilität eben uns ein bisschen durchdehnen oder auch eben Krafttraining machen, hat Konsequenzen. Weil einfach wir unseren Alterungsprozess, weil letztendlich ist das Leben endlich, und der Körper baut wieder ab und wir können halt nur entgegenwirken, indem wir auf alle Ebenen eben unseren Körper benutzen und beüben.
Und wie könnt ihr das jetzt bei euch im Therapiezentrum unterstützen? Eben einerseits mit Physiotherapie, aber da brauche ich meistens schon irgendwie an Schaden unter Anführungszeichen, oder?
Na, Physiotherapie kann man auch präventiv machen.
Okay.
Es wird nicht unterstützt von der Krankenkasse.
Okay.
Das heißt, man kann ja bei uns genauso Massage und Physiotherapie buchen, ohne eine ärztliche Überweisung, dann ist es halt ein Kostenfaktor, was man selbst tragt, wie wenn man zum Kosmetik, Fußpflege oder Friseur geht, kann man aber natürlich auch präventiv nutzen.
Das heißt, eigentlich würde es ja einfach Sinn machen, wenn man sagt, okay, ich möchte ein Krafttraining machen, das ist vielleicht mein Ziel für das Jahr 2026, dass ich ordentlich meinen Körper kräftige, dann gehe ich halt mal 5-mal in die Physiotherapie, lasse mich da ordentlich anleiten, ich habe mein Package aus 10 Übungen und baue das dann regelmäßig in meinen Alltag ein.
Ja, genau.
Weil wir und sind, damit man die Muskeln wieder optimal entspannen kann, bucht man sich dazu gleich noch eine Massage.
Ja, genau.
Genau.
Für sehr die Regeneration.
Gut. Ja, sehr gut. Genau. Und im Therapiezentrum habt ihr ja, glaube ich, auch noch Yoga.
Ja, genau. Yoga haben wir immer.
Ja.
Genau, das ist immer jetzt freitags und wir machen auch manchmal so Events, weil eben, das ist auch eben nur den Punkt eben von der Mobility, weil wir haben jetzt zwei Kraftkammern sozusagen, weil wir eben überwiegend Sportphysiotherapie dort anbieten. Und eben, wie wir schon gesagt haben, zum Krafttraining braucht man ja auch die Beweglichkeit und die kann man natürlich mit Yoga, ich bin da selber auch einer, ich bin mehr der, was eher zum Krafttraining selber sich motivieren kann, als wie dass er selber sich gerne durchmobilisiert. Und auch ich selber besuche jetzt gerade mit meiner kleinen Tochter unsere Baby- und Mama-Yoga-Kurse, ja, weil mir das taugt, wenn ich angeleitet werde und dann einfach auch mich nachher wirklich wohlfühle, wenn ich mir alles gut durchmobilisiert habe. Und ja, so haben wir zumindest die zwei Bereiche jetzt schon eben gut abgedeckt.
Also nach dem Krafttraining deine Empfehlung auch immer durchzumobilisieren?
Ja, es gibt da studientechnisches mit denen, das ist immer noch ein bisschen schwierig. Ich kann es eigentlich nur vergleichen. Ich selber fühle mich wirklich wohler, wenn ich das regelmäßig mache, die Beweglichkeit. Von den Studien hast du halt immer, man kann weder den Muskeln noch eben die Nerven dehnen. Aber es ist, wenn man es eigentlich nicht macht. Oder beziehungsweise man muss wieder sagen, wieder individuell. Es gibt einfach Körper, die sind sehr, sehr hypermobil, die brauchen das nicht so. Mein Körper, ich bin eher in Neigung zu Steifigkeiten. Ich brauche das definitiv, dass einfach auch meine Gelenke wirklich gut mobil bleiben.
So, Julia, du bist Mama, du bist Unternehmerin und meiner Meinung nach topfit. Dein Tag hat auch noch 24 Stunden. Jetzt würde mich interessieren, was denn du so alltäglich für dich tust, damit du eben nicht irgendwie ein Leiden bekommst. Also, wie schaffst du das?
Ja, ich schaffe es auch mal besser, mal schlechter, würde ich jetzt einmal sagen. Aber ich versuche schon, eigentlich eine Woche, da habe ich halt recht ein Glück, weil ich einen Mann habe, der was auch im Leistungssport eben Trainer ist, dass ich eine Woche so sehe, wie eigentlich auch Trainingswoche, und ich versuche wirklich meine Regenerationszeiten und meine Push-On-Zeiten eben einzuhalten. Und so hat eben mein Tag auch leider nur 24 Stunden. Und ich plane mir wirklich den Sport genauso wie einen Termin mit einem Patienten ein. Und so schaffe ich, dass ich es einhalte. Bei mir ist es eigentlich genau gleich, wenn ich es nicht im Terminkalender stehen habe, dann fallen mir auch andere Sachen ein. Weil dann treffe ich mich auch lieber mit einer Freundin oder besuche meine Oma, was ich auch ganz gern tue, weil ich einfach ein sehr sozialer Mensch bin. Aber das hilft mir sehr, indem ich meine Woche strukturiere und mir wirklich eigentlich mein Sport-Date oder mein Mobility-Date mit Yoga fix eintrage und dann setze ich es auch um.
Das heißt, bei dir kann ein Arbeitstag so ausschauen, dass du von 8 bis 12 Uhr deine Patienten hast und dann steht von 12 bis 13 Uhr dein eigenes Training im Kalender. Das nutzt du dann direkt die Zeit bei dir in den Ordinationsräumlichkeiten und dann bist du voller Energie für den nächsten Patienten.
Ja, genau.
Und weil es mich nur interessiert, wie viele Stunden trainierst du die Woche?
Kann man jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich bemühe mich, dass ich jeden Tag irgendwas mache. Das heißt so, dass ich schon ungefähr eine Dreiviertelstunde am Tag mir eigentlich Zeit nehme und Wochenende ist halt das, wo ich manchmal mehr Zeit habe.
Wow. Genau. Wow.
Aber da gehört eben nicht nur Training, also das heißt, für mich ist ja Training auch genauso, wo ich einmal eben Mobility-Sachen mache oder Yoga-Einheit.
Das ist für dich nicht Training, Mobility und Yoga?
Für mich ist Training immer, wo ich halt wirklich, also das Krafttraining per se, das ist für mich immer so was wirklich, aber ich versuche auch eben zu Training, die Regeneration zählt da jetzt genauso rein. Also ich nehme mir jeden Tag in irgendeiner Form für das Zeit. Habe ich aber jetzt auch erst wieder seit neuestens so diszipliniert eben angefangen. Habe auch mal Wochen dazwischen, wo es nicht so ist. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass man einfach sein Leben auch mal wieder so passieren lassen darf. Und irgendwann muss man halt wieder einfach die Entscheidung treffen. Und das ist dann wurscht, ob das ein Sonntag, ein Montag, ein Mittwoch oder wie auch immer. Irgendwann ist die Entscheidung zu treffen. Und ab da muss man wieder die Disziplin, weil es ist eigentlich keine Motivation, sondern eine Disziplinfrage, wieder durchziehen.
Super. Und ab wann, glaubst du, kann ich in Yoga gehen?
Ja, eigentlich wahrscheinlich eh schon relativ bald, weil eben bei uns die Tina, die was das macht, sehr individuell anpasst. Und wenn es gar nicht in die Kurse geht, bietet sie ja 1:1 an und dann macht sie ja genau das, was man eben, weil du bist ja Gott sei Dank nur am Knie verletzt und alles andere nicht.
Dann werde ich mal vorbeischauen, liebe Julia. Und ich sage jetzt wirklich herzlichen Dank für das tolle Interview mit dir. Wir konnten, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder wahrscheinlich nur viel länger weiterquatschen. Aber ja, die Zeit ist schon wieder vorbei.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich sage danke, gell? Und bis zu unserer nächsten Einheit.
Ja, bis bald.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.